Herzlich willkommen zu Personality Talks, deinem Podcast für ein freies und inspiriertes Leben voller Persönlichkeit. Was will ich, wer bin ich und was brauche ich eigentlich für ein rundum zufriedenes Leben? Tue ich das, was ich liebe? Wenn du dir diese Fragen auch schon immer mal stellen wolltest und keine Angst vor den Antworten hast, dann bist du genau richtig hier bei uns. Ich bin Simone, Yoga- und Meditationslehrerin und habe zusammen mit meiner Freundin Sabine Personality Mag gegründet. Ein Online-Magazin rund um Persönlichkeitsentwicklung, Self-Care, Wellbeing, Wellness und Empowerment. Personality Talks ist der Podcast zum Magazin, in dem wir spannende Persönlichkeiten, Experten und Coaches zum Gespräch treffen, euch unsere Tipps für ein erfülltes Leben verraten und voneinander lernen. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 55 von Personality Talks. Mein heutiger Gast ist die wunderbare Guja Merkle. Guja ist Gründerin der Schmuckmarke Vieri, sie ist Goldaktivistin, sie ist Mutter und sie ist Unternehmerin. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat. Wir haben ein paar Anläufe gebraucht und wie sagt man so schön, was lange währt, wird dann am Ende besonders gut und das passt sehr auf dieses Gespräch. Guja, so könnte man sagen, ist aufgestanden für mehr Gerechtigkeit in dieser Welt, gegen Ungerechtigkeit. Sie ist dem gefolgt, was sie als Kind schon immer gespürt und angetrieben hat und hat damit gleichzeitig ihre eigene Familiengeschichte neu geschrieben. Ein sehr, sehr mutiger Schritt, das werdet ihr auch hören an der Stelle, an der wir darüber sprechen. Und in dieser Folge erzählt sie uns, wie es dazu gekommen ist, welche Rolle der Schmuck in ihrem Leben spielt, wie sie immer wieder private und gesellschaftliche Batzen, so könnte man sagen, auflöst, wie sie Neuanfänge angeht, über die Goldindustrie, über die Schließung von Goldminen, über ihren sehr besonderen Life-Changing-Moment in 4000 Metern Höhe in den Anden von Peru, über ihre Energie, ihren Gerechtigkeitssinn und über vieles mehr sprechen wir in diesem bewegenden, aufrüttelnden und inspirierenden Gespräch. Ich wünsche euch viel Freude mit der wunderbaren Guja. Herzlich willkommen im Podcast Personality Talks, Guja Merkle. Hallo Guja.
Hallo, vielen lieben Dank für die Einladung.
Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat. Erste Frage, Guja, woher kommt dieser wunderschöne Name?
Der hat eine schöne Geschichte. Also ich habe ihn aus Italien. Mein väterlicherseits, die Familie kommt ja aus Italien, ist aber auch in Italien sehr selten, weil er ursprünglich aus Persien kommt. Und es gab eine persische Prinzessin mit dem Namen Guja und die wurde verheiratet. Es war sogar eine Liebeshochzeit mit dem italienischen Prinzen. Und dann ist sie quasi nach Italien gezogen und so ist dieser Name nach Italien gekommen.
Ach, wie schön. Tolle Geschichte. Voll gut.
Ja, schön.
Das gefällt mir. Guja, die Ausgabe, die wir diesen Monat haben, da dreht sich ja alles um das Thema Neuanfang. Und wir haben dich natürlich nicht nur ausgewählt, weil wir dich als Person mit all deinen Aktivitäten so toll finden und deine Präsenzen so sehr mögen und glauben, noch mehr Frauen sollten von dir wissen, sondern ich hatte bei all dem, was ich gelesen habe, auch das Gefühl, sie könnte eine Art Expertin in Sachen Neuanfang sein, weil sie, so was man so liest, schon öfter in ihrem Leben vor der Herausforderung stand, neu anzufangen. Mhm. Was verbindest du im ersten Moment, wenn du das immer wieder hörst oder auch so am Anfang eines Jahres, was verbindest du mit Neuanfang?
Ich bin tatsächlich total der Neuanfang-Freak, was vielleicht auch damit zu tun hat, dass ich auch im Wassermann geboren bin und da will man ja immer neu anfangen und Neues kreieren. Das heißt, für mich ist Neuanfang vor allen Dingen immer auch ganz viel Energie, die freigesetzt wird, diese frische Energie, wirklich komplett sich vor ein weißes Blatt zu setzen und einfach komplett unabhängig neu anzufangen. Also ich glaube auch dieses Wort oder dieses Gefühl der Unabhängigkeit, also keine Strings attached zu haben, sondern frei zu sein, wirklich neu zu gestalten. Und da liegt so viel Energie drin. Und ich glaube, da bin ich fast so ein bisschen, bisschen süchtig danach, weil das irgendwie einem so ein so ein gutes Gefühl gibt. Und ich glaube, unabhängig von süchtig sein oder nicht, aber es ist ein schönes Gefühl zu wissen, und das gilt ja einfach bei so einem Neuanfang, dass alles immer zu jedem Zeitpunkt möglich ist. Und ja.
Und dass man es immer verändern kann, ne? Und nochmal einem so selber bewusst wird, dass man es in der Hand hat, ne? Das finde ich daran auch so toll.
Total, dass man nichts aushalten muss, wo man sich jetzt nicht wohlfühlt oder nicht angekommen fühlt.
Nimm uns ein bisschen mit in deine Geschichte, die ja sehr spannend ist, und wie der Schmuck zu dir und du zum Schmuck gekommen bist und wie aus dieser vielleicht, wenn man das so sagen kann, anfänglichen Art, naja, vielleicht nicht direkt Hassliebe, aber du weißt, was ich meine, dann doch eine größere Liebe wurde.
Ja, es war, glaube ich, gar nicht so eine Hassliebe, sondern fast noch schlimmer, wenn man so möchte. Es war eigentlich eher so eine Gleichgültigkeit. Ich bin quasi in den Schmuck geboren worden. Genau, meine Familie hat in Pforzheim, also der Goldstadt Deutschlands, einen Schmuckbetrieb gehabt, und da bin ich eben reingeboren worden und habe das von Anfang an quasi hier um mich rum gehabt. Meine Eltern haben beide in dem Betrieb gearbeitet. Ich bin viel mitgegangen auf Messen. Ich war natürlich wie jedes Kind zweier Unternehmereltern immer im Büro oder also wirklich ja, das immer um mich gehabt. Und ich glaube daher, also jetzt gar nicht abschätzend oder dass mir nicht bewusst war, was das für Werte sind oder so, also gar nicht darauf bezogen, aber es war halt immer da, und ich hatte nie eine Connection dazu. Es war eher natürlich als Kind, ne, auch manchmal störend, weil meine Eltern eben ja viel damit beschäftigt waren. Und genau, deswegen bin ich groß geworden. Und obwohl natürlich auch mein Papa mir zum Geburtstag und so, also was ich an Kettchen und Ohrringen und so bekommen habe, einfach tatsächlich mich das nie sonderlich berührt hat so. Und dann bin ich auch meine eigenen Wege gegangen mit dem Älterwerden. Meine Eltern haben sich dann irgendwann getrennt, und ich bin aus Pforzheim weg mit meiner Mama nach Berlin. Die ist dem Schmuck treu geblieben, auch hier in Berlin. Also hat weiter quasi in einem Schmuckunternehmen gearbeitet, und ich bin meinen Weg gegangen und hatte eigentlich schon immer, ich glaube, es ist bei mir angeboren, einfach einen sehr, sehr großen Gerechtigkeitssinn. Also das war schon immer ganz klar, Gerechtigkeit ist für mich das höchste Gut, und mit Ungerechtigkeiten komme ich nicht klar. Und nicht nur, dass ich damit nicht klarkam, sondern ich habe mich immer schon da reingeschmissen, sie zu verändern. Also ob das auf dem Schulhof war oder auf der Straße oder wo auch immer. Also es war einfach ein Thema für mich. Und mit dem Älterwerden habe ich gemerkt, dass ich das weiter integrieren möchte in mein Leben, genau. Und habe dann Kommunikation studiert und wollte dann schon, weil ich auch Geld verdienen wollte, wollte dann schon gucken. Hab dann viel gelesen darüber, dass Unternehmen und Wirtschaft natürlich viel lenkt auf diesem Planeten und in diesem System, und wollte da rein und gucken, wie kann man denn Dinge verändern aus diesem Wirtschaftsapparat. Genau, und dann war ich 21 mitten im Studium, und dann kam der Schmuck quasi in voller Wucht noch einmal zu mir. Dann ist nämlich mein Papa gestorben. Und ja, bis auf natürlich, also der ganze Traueraspekt, der da dahinter stand, kam auch die große Verantwortung mit, weil dieses Schmuckunternehmen, was jetzt kein großes Unternehmen war, aber es war halt ein gut laufendes Unternehmen, das war plötzlich, ja, auf meinem Schreibtisch. Das war plötzlich da, und ich musste von Tag eins, also, ich weiß auch, am Anfang war ich eher wie so ein Fähnchen im Wind und saß immer da und habe irgendwelche Unterschriften auf Papiere gegeben, von denen ich ehrlich gesagt keine Ahnung hatte, was ich da tue. Genau, und dann saß ich da.
Was ja krass ist, ne? Also ich glaube mal da so einen kurzen, also man hat das natürlich schon öfter mal gehört, es verstarb jemand, man erbte ein Unternehmen oder musste sozusagen reinspringen. Ich habe dieses Jahr meinen Vater verloren. Ich habe jetzt kein Unternehmen geerbt, aber allein das, deshalb will ich das nochmal so sagen, ist ja, also da passiert ja was mit einem, ne? Und ich glaube, in dem Moment, wo man ja in, so wie das bei dir war, in so eine Verantwortung reingezogen wird, ist ja dieses, der Platz eigentlich für Trauer oder sich damit auseinanderzusetzen, was ist da passiert, das fällt ja völligst weg.
Total.
Was würdest, und das ist ja also dann eine besondere Art des Neuanfangs, den man sich ja auch nicht selber ausgesucht hat und bei dem man ja nicht sagen kann, ach nee, gut, ja, dann jetzt mal nicht, weil jetzt passt es mir gerade nicht so. Was würdest du sagen in der Zeit, was waren so rückblickend die Dinge, die dir am meisten geholfen oder auch am meisten die Kraft gegeben haben, dich so durchzunavigieren durch deine eigenen Challenges?
Ich glaube, in erster Linie war das so ein bisschen auch so das kann ja durchaus auch motivierend sein, ne? Auch so ein bisschen vor der Trauer wegzurennen, also in so einen Machermechanismus zu kommen und einfach zu laufen. Das ist ja auch wie so eine Motivation, bist plötzlich dabei und bist in so einem Verdrängungsmodus. Das gibt ja im ersten Moment auch viel Energie oder Kraft. Das kommt dann im Nachhinein doppelt oder dreifach auf einen zurück, aber genau. Und ich glaube einfach auch, das ist natürlich auch Teil meiner Persönlichkeit oder auch aufgrund meiner Geschichte, so habe ich das auch gelernt als Kind, dass ich immer schon viel Verantwortung übernommen habe. Und ich hatte einfach ein sehr großes Verantwortungsbewusstsein, so. Und das hat mich auch, das war für mich gar nicht so eine Wahl, sondern ich habe es einfach durchgezogen. Und tatsächlich glaube ich, dadurch, dass mein Vater ja auch nicht bei mir war, also meine Eltern haben sich ja getrennt, als ich 10 war und ich habe bei meiner Mutter gelebt und nicht so viel Zeit mit meinem Vater verbracht, obwohl wir hatten ein gutes Verhältnis, er war ein toller Papa, aber wir hatten auch unser, das hat mich auch ein bisschen näher zu ihm gebracht, also zu verstehen, wer er eigentlich war und weil ich glaube, so diese Phase, ne, die wir alle irgendwann haben, zu sagen, man beschäftigt sich dann doch noch mal mit seinen Eltern und mit der Beziehung zu seinen Eltern, wenn man dann auch alt genug ist, zu reflektieren, was ist in der Kindheit eigentlich passiert, etc. Das wurde mir so ein bisschen genommen, weil mit 21 war ich jetzt noch nicht dabei, mich mit meinem Vater groß zu konfrontieren oder ihn auch zu konfrontieren mit gewissen Sachen, die mir vielleicht auch wehgetan haben oder genau. Und das war, glaube ich, auch so ein Punkt, ihn, also so ein bisschen in sein Leben reinzutauchen und das besser zu verstehen. Und dann ehrlich gesagt auch Augen zu und durch. Das war schon, ich muss dazu sagen, es war echt auch nicht meine glückliche Zeit. Also das war schon eine echt harte Zeit.
Und wie hat sich das gewendet, dass irgendwann dann doch dieser Schmuck, der ja zu dir kam, den du ja nicht unbedingt gerufen hattest, ne? Also dass sich das dann ja, so kann man ja fast sagen, vermischt hat mit deiner eigentlichen Berufung, mit diesem Gerechtigkeitssinn, mit dem, was heute da ist. Wie, da ist ja wahnsinnig viel passiert. Also aus dieser nicht sehr glücklichen Phase heraus ist ja danach wahnsinnig viel entstanden.
Total.
Wenn du das
Das ist so
so.
ein bisschen, glaube ich, mein Lebensmotto. Ich bin trotz allem, auch wenn ich in meinem Leben auch dunkle Zeiten und harte Zeiten hatte, bin ich ein sehr optimistischer Mensch von der Grundkonstitution. Und mein Lebensmotto ist wirklich immer diesem Trust the Process. Also ich vertraue tatsächlich sehr viel dem Leben und dem, was mir auf meinem Weg gegeben wird. Und ich glaube, das war auch da so, dass ich immer wieder gesagt habe, durchatmen, es passiert alles und du wirst es irgendwann verstehen, warum es passiert. Und ich glaube, der erste Befreiungsschlag, der fühlte sich gar nicht wie so ein Befreiungsschlag an, weil das war quasi nach 2 Jahren, ich hatte keine Ahnung von Unternehmertum, ich war 21, ich war sowas von weit weg von BWL-Themen und Luxusschmuck und wie ich das verkaufe. Ist die Firma einfach pleite gegangen. Also ich habe quasi diese Firma in die Pleite getrieben. Das heißt, es war ein klassisches Scheitern, mit dem mit 23 ich nicht sonderlich gut umgehen konnte, weil ich natürlich ein wahnsinnig schlechtes Gewissen hatte und dachte so, ja super, jetzt hat mir mein Vater eine Aufgabe gelassen und die habe ich jetzt auch nicht hingekriegt, ne? Wie man es dann so sehr selbstzerstörerisch sich selber antut. Und auch da aber immer wieder diese Energie zu nehmen und zu sagen, okay, was steckt dahinter eigentlich für mich, ne? Und dann bin ich quasi auf eine Reise gegangen, auf eine Reise zum Schmuck. Ich wollte verstehen, was eigentlich Menschen so fasziniert an Schmuck, weil es eigentlich nur mein Vater, der vergibt ja sehr viele Menschen, die Schmuck ganz toll finden. Und dann dachte ich, es muss ja irgendeinen Grund geben, warum die Schmuck so toll finden. Und bin dann nach London gegangen und habe dort quasi, da gibt es das Gemological Institute of America, heißt das, da kann man ganz viel lernen über Schmuck. Und habe ganz viel Kurse belegt und wirklich in die Geschichte eingetaucht und bin so in diese Faszination gekommen von Gold und mit, also und Schmuck und diese ganzen Geschichten über, ne, Kleopatra und irgendwelche. Also es war schon toll. Und plötzlich dachte ich so, wow, okay, da ist ja auch ganz viel Geschichte dahinter und ganz viel Emotionen und auch Negatives, ne? Auch Kriege und also da an über Gold und Schmuck, da es hängt so viel Tiefes. Das hat mich dann schon fasziniert und in dieser Zeit bin ich auch persönlich viel gereist, um einfach auch wieder näher zu mir zu kommen und auch diesen Trauerprozess anzustoßen. Und wie das Leben dann halt manchmal so ist, ich sage es ja immer, trust the process. Bin ich durch Peru gereist und bin an einem Cachemen-Hotel, wirklich, es war ein schreckliches Hotel, gelandet eine Nacht und da war eine Reisegruppe aus der Schweiz von Fairtrade, die eine Goldmine besucht haben. Und ich habe das so mitbekommen und war natürlich so gerade voll im Thema Schmuck und Gold und bin einfach hingegangen und meinte, ich habe mal ein bisschen geflunkert, ich habe ein Schmuckunternehmen und mich würde das total interessieren und ich bin auch immer auf der Suche nach, ne, wo kann ich Rohstoffe einkaufen und so. Also ich habe mich da so ein bisschen in diese Gruppe rein schlawinert und durfte dann diese Goldmine besuchen mit. Und es war, glaube ich, das krasseste Erlebnis, was ich je in meinem Leben hatte. Und es ist dieser so-called life-changing Moment gewesen. Und ich glaube, da auf diese Anden, das sind 4000 Meter da oben gewesen, die Luft war dünn, die Sonne brannte, die Luft war eiskalt. Es war ein absolut skurriles Erlebnis und das war, glaube ich, da kam, das war fast wie so ein spiritueller Moment, da kam einfach alles zusammen. Da kam da habe ich den Glauben an die Menschheit verloren, weil ich quasi gesehen habe, wie Rohstoffe abgebaut werden, wie wir es in Kauf nehmen, dass andere ausgebeutet werden für unseren Luxus. Das war dieser Schockmoment, da war die Scham über das, dass meine Familie da mitgemacht hat. Da war der ganze Clash an, wie ich groß geworden bin versus der Realität in diesem Leben. Da war natürlich dann mein Gerechtigkeitssinn, der war sowas von alert. Und da, und es war wie so ein Trichter, wo alles in mich reinlief. Und erstmal war ich natürlich vollkommen überfordert und war so, wrap. Und dann wurde alles einfach so klar. Und dann fing der wirkliche Neuanfang an.
Und was, wenn du das so benennen kannst, also das ist ja gerade wahnsinnig schön beschrieben, dieses, dass wie in so einem spirituellen Moment alles auf einmal so zusammenkam, diese Emotionen, die du hattest, also Scham, der Gerechtigkeitssinn, all das. Was wurde dann klar? Also weil wurde dann für dich klar, ich bleibe in diesem Business, aber ich will es unbedingt verändern? War das sozusagen das, was praktisch
Genau, es war quasi dieses fehlende Puzzleteil, wie ich in diese Familiengeschichte reinpasse, weil ja schon mein Großvater Schmuck gemacht hat. Also es war, ist ja wirklich so eine Familiengeschichte. Das war plötzlich da. Es war noch nicht so glasklar, dass ich irgendwann eine eigene Schmuckbrand haben werde. Das war da noch nicht da, aber es war wie dieses Missing Piece in mir, was so, okay, das ist meine Aufgabe. Ich bin jetzt hier durch Zufall oder Schicksal oder wie auch immer man das nennen möchte, hierher gekommen, um zu sehen, wie ein Luxusgut abgebaut wird, wie viel Leid und Ausbeutung es quasi hervorbringt. Und mit der Persönlichkeit, die ich habe und dem Wissen, was ich trotz allem auch habe, kann ich mich jetzt auf den Weg machen, die Dinge zu verändern. Wie ich sie verändern wollte, war mir natürlich in dem Moment auf dieser Mine noch gar nicht klar. Dass ich sie verändern möchte, dass das meine Aufgabe ist, das war glasklar. Das war, ich habe alles gefühlt. Ich bin jetzt genau hierher gekommen, weil das meine Aufgabe ist. Ich möchte das verändern.
Und ist dir das schwer gefallen, im Verlauf dann der nächsten Jahre bei dieser Aufgabe zu bleiben? Weil oft ist es ja so, also es passiert dieser life-changing Moment, das schlägt ein wie eine Bombe und es ist klar, okay, ne, das ist die Aufgabe in meinem Leben, das ist wie so ein Zeichen, oder es ist ein Zeichen und dann gehen wir los, aber dann passieren ja wieder natürlich Dinge, Rückschläge, es kommt was anderes dazu,
Tausende.
ne, einer geht rein, der andere raus, was auch immer. War das für dich, oder ist es für dich weiterhin einfach, dieses, also ich sag mal, diese Headline eigentlich, deine Aufgabe immer zu sehen und mit der auch verbunden zu bleiben?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, in meinem Leben war noch nie irgendwas so einfach, wie mit dieser Aufgabe verbunden zu sein. Also wenn man weiß, was ich seitdem, das ist 10 Jahre her, an Rückschlägen, an Momenten, wo ich nicht mehr konnte, ich habe alles da rein, ich habe auch geerbt, als mein Vater gestorben ist. Ich habe alles in diese Aufgabe reingemacht. Ich hätte ein vollkommen anderes Leben leben können als das, was ich jetzt lebe. Und es war für mich einfach, es gab natürlich Momente, wo ich nicht mehr so richtig wusste, wie ich es schaffen kann, weil ich einfach viel ausprobiert habe und viel nicht funktioniert hat und ich viel Widerstand bekommen habe und auch oft der finanzielle Erfolg, der ja auch wichtig ist, muss ja auch von, also ne, man muss erwachsen, ja von was leben können und es kostet ja auch Geld, Dinge zu verändern, das auch oft ausblieb und ich deswegen manchmal an einem Punkt kam und dachte, was mache ich denn jetzt noch? Wie kann ich das denn jetzt eigentlich noch machen? Aber ich hatte neulich ein Interview und ich glaube, das ist wie so diese, ich kann das nicht richtig beschreiben, ich werde das machen, ich glaube, bis zu meinem letzten Atemzug. Das ist so, das ist einfach, und das ist aber auch so schön, und deswegen war dieser Moment auf dieser Mine, in dieser Mine, auch so wichtig, weil wenn ich Momente habe, wo ich nicht mehr kann oder nicht mehr weiter weiß, dann gehe ich immer wieder gedanklich zu diesem Moment in dieser Mine. Und da ist alles, was ich brauche. Da ist jegliche Motivation, da ist quasi jegliche Energie, die ich brauche, um weiterzumachen.
Lass uns da noch mal, also dieses, was glaubst du, weil du hast, das wird ja klar, schon mit den ersten Sätzen, die du sprichst, dass du ja sehr viel, glaube ich, über dich, über das Leben, über Gerechtigkeit, über all diese Sachen nachgedacht hast. Was glaubst du, warum ist dieser Gerechtigkeitsgedanke schon von Beginn an so in dir drin gewesen?
Das ist eine gute Frage. Also, warum das von Anfang an so in mir drin war, ich kann dir, glaube ich, beschreiben, warum der da ist, weil ich einfach von echt aus meiner tiefsten Überzeugung daran glaube, dass es möglich ist. Und ich glaube einfach an das Gute. Ich glaube auch an das Gute im Menschen, auch wenn es viele Beispiele da draußen gibt, die sehr oft daran zweifeln lassen. Aber das ist so ein unerschütterlicher Glaube von mir, dass ich einfach daran glaube und so erziehe ich auch mein Kind. Am Ende gewinnt immer das Gute. Das ist für mich glasklar. Warum das von Anfang an, es war von Anfang an da, ich weiß nicht, vielleicht weil es wirklich ich bin damit auf die Welt gekommen. Also das erzählen meine Mutter erzählt es schon, das war einfach, ich bin schon mit 4, wenn ein Kind, ich habe schon immer meine Brotdosen verteilt. Ich war schon immer. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch einfach, ich glaube, jeder ist ausgestattet mit Dingen, die er fürs Leben braucht und für seinen Weg braucht. Und ich glaube, ohne das hätte ich bestimmt, wäre ich schon 17 Mal falsch abgebogen.
Ich hatte eine Ahnung eben, weil ich glaube, es hat sich so angehört, als du das gesagt hast mit den Kettchen und den Sachen, die dir geschenkt wurden und diese Dinge, die, glaube ich, für dich gar nicht so eine große Bedeutung hatten. Da hat man so durchgehört, als ob dir schon sehr, sehr früh bewusst gewesen wäre, dass es dir gut geht und vielleicht anderen nicht so. Und da habe ich so ein bisschen, also es kommt so durch, als ob es ein sehr, sehr frühes Verstehen dieser eigenen Situation gegeben hätte. Und daraufhin entwickelt sich ja auch oft so eine Art, also ne, dieser sehr so durchschlagende Gerechtigkeitssinn. Wenn du diesen Moment, also in dieser Mine, weil ich war jetzt noch nie in so einer Mine. Ich habe andere leidvolle Situationen gesehen auf der Welt, aber ich war noch nie in einer Mine. Wenn du, und ich glaube, viele HörerInnen waren das auch nicht. Wie kann man sich das vorstellen und was genau hast du da gesehen, sodass sich daraufhin diese Aufgabe und all das aufgetan hat?
Ja, der Weg dahin war schon so krass. Wir sind mit einem Pickup gefahren. Ich war hinten auf der Ladefläche mit noch zwei anderen und man muss dazu sagen, ich hab wirklich dolle Flugangst und dieser Weg nach Peru zu fliegen war allein, dass ich das überhaupt gemacht habe. Ich weiß gar nicht, warum ich es gemacht habe, weil eigentlich für mich 12 Stunden im Flugzeug fliegen ist der absolute Horror. Und ich saß auf dieser Ladefläche von so einem Pickup und bin eine Straße hochgefahren, die man, glaube ich, nicht mal Straße nennen konnte. Also rechts von mir war der Abgrund metertief. Und ich weiß, dass ich da saß und die Luft wurde immer dünner und dachte, krass, und du hast Flugangst, ja? Also Wahnsinn. Also das war für mich so dieser Vergleich zu denken, okay, cool, dass du Flugangst hast, aber hier sitzt du und denkst, ja, wird schon alles gut gehen. Also da war schon so ein, irgendwie war das so eine krasse Anreise, aber da war so ein Grundvertrauen, wo andere, glaube ich, ausgeflippt wären. Und dann sind wir gefahren, ungefähr 5 Stunden sind wir gefahren und die Luft wurde immer dünner und es wurde immer stickiger und dann waren wir da und es war, ich kann es war eine riesige Community, 1000 Wellblechhütten. Zwischendrin hing knallbunte Wäsche, diese typischen tollen peruanischen Farben. Es war ein beißender Geruch, bis mir dann irgendjemand erklärt hat, dass das Quecksilber ist. Also wirklich, man konnte kaum atmen. Auf dem Weg dorthin haben wir die ganze Zeit Frauen gesehen, die Wasser hochgetragen haben in so Bottichen. Die sind da 12 Stunden hochgelaufen. Und es war einfach alles dreckig. Es spielten Kinder in irgendwelchen Pfützen, wo Quecksilber drin war. Der Fahrer hat gesagt, ihr dürft hier auf gar keinen Fall irgendwas essen, irgendwas trinken. Und ich dachte, okay, das hätte man mir mal früher sagen müssen. Ich habe nichts dabei, aber gut. Und dann sind wir da reingefahren und es war alles so, ich glaube auch dadurch, dass sich ja die Welt des Glitter und Glamours, des Schmuckverkaufs, es war für mich so unfassbar nicht zusammenzubringen, wie hier eigentlich war ich ja an der Quelle. Ich war an der Quelle aller Träume, alles des ganzen Luxuses, ne, der ganzen Events und Kampagnen und von den großen Schmuckhäusern und all das, was sie uns verkaufen als unsere Träume, als Liebe, als Erbe, all das. Da war ich an der Quelle und es war für mich so total krass. Und dann sind wir da rangeführt worden und dann haben wir uns gezeigt, wie man das macht. Es war so super rudimentär. Du hast die ganze Zeit Sprengung gehört. Ich bin dann auch in so einen Minenschacht rein. Keine Luft bekommen hast. Ständig wurde irgendwas gesprengt. Haben die uns natürlich auch erzählt, dass hier die Minenschächte ab und zu einstürzen, weil sie auch nicht richtig wissen, wie sie gesichert werden müssen, weil dieses ganze Kleinbergbau, Goldminenarbeit. Das ist ja ungeschult. Die Leute machen das, weil sie einfach anfangen, Gold zu schürfen, weil sie denken, dann ist alles gut, ne? Also die sind jetzt nicht geschult und haben jetzt keinen Meister, der ihnen zeigt, wie das funktioniert. Und dann wird, um 1 Gramm Gold zu gewinnen, also 1 Gramm braucht man ungefähr für einen ganz dünnen Goldring, muss eine Tonne Erde abgetragen und bewegt werden. Das heißt, sie muss abgetragen werden. Dann wird die per Hand zerstoßen, und so gemahlen, ganz rudimentär. Gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, bis so ein Sand entsteht. Und dann wird dieser Sand nach und nach in so Gruben, einfach in die Erde, also es ist einfach wie so eine Lehmgrube, da wird dieser Sand reingefüllt. Und dann kommt da Wasser rein und dann kommt dieses Quecksilber rein. Und du hast überall in diesen Wellblechhütten gibt es so kleine Kioske, wo du quasi Quecksilber kaufen kannst. Es ist aber eigentlich überhaupt nicht erlaubt, Quecksilber zu kaufen, also auch nach dem peruanischen Law nicht. Das heißt, es läuft die ganze Zeit so unter der Hand. Aber eigentlich weiß es jeder, weil jeder braucht es. Und dann kommt dieses Quecksilber da rein, dann gehen die da mit ihren reinen Händen und ihrem Gesicht und mischen das, bis dieses Goldamalgam entsteht. Es ist wie so ein Klumpen, der dann quasi, also das Quecksilber hat die Eigenschaft, die Goldpartikel aus dem Stein oder dem Sand quasi zu binden, sodass eine Kugel entsteht. Die ist aber eher noch dreckig. Und dann wird diese Kugel entnommen und dann wird ein kleines Feuer gemacht. Und dann wird quasi das Quecksilber verbrannt. Und das, was übrig bleibt, ist das Gold. Und das ist ein hochgiftiger Prozess, weil wenn Quecksilber erhitzt wird, also diese Dämpfe, die greifen das ganze Nervensystem an, die Organe, die führen zu Missbildungen, Schwangerschaftsabbrüchen. Genau, also man sieht auch sehr viele missgebildete Menschen dort. Ich habe auch viel mit Frauen gesprochen, die ein ganz anderes Verständnis als wir haben. Die reden ganz offen darüber, wie viele Kinder sie verloren haben, wie viele missgebildete Kinder sie auf die Welt gebracht haben. Ich hatte eine Übersetzerin dabei. Die ist ohnmächtig geworden tatsächlich von diesem Dampf und hatte dann ganz viel Schaum vom Mund. Es war ein furchtbarer Moment. Und ich war so, okay, gibt es hier einen Arzt? Also vollkommen bescheuert europäisch.
Ja,
Gibt es
gut,
hier einen
ja.
Arzt? Und alle so, nein. gibt's nicht. Und dann haben die natürlich, was toll war, haben die natürlich ihre Tricks und ihre Kräuter und haben, ne, da dann. Aber das hat einem auch noch mal so bewusst gemacht, die sind einfach so weit oben, wenn da irgendwas passiert, bis da jemand ist. Also da gibt's keine Schule, keine Bildung, keine Infrastruktur, keinen Strom. Da ist einfach nichts. Und ich glaube, in dieser Kombination, in diesem krassen Gegensatz zu dem Endprodukt, wofür dieses Gold, was da so gewonnen wird, benutzt wird, ich glaube, das war für mich dieser krasse, ja, dieser krasse Moment zu verstehen, okay, wow, das kann es ja irgendwie nicht sein.
Und würdest du sagen, aus dieser, also gab es eine, war es das zu sehen, okay, die fassen dieses Quecksilber an, war es die Dolmetscherin mit dem Schaum vorm Mund, war es dieses, du fährst in diesen Schacht runter? Also würdest du sagen, es gab so einen Moment, wo ganz klar wurde, okay, in was für einer Arschlochwelt leben wir eigentlich? Oder würdest du sagen, nee, es war eigentlich so dieses Gesamtpaket, was so mit voller Wucht dir praktisch da so vor die Füße geworfen wurde?
War dieses Gesamtpaket tatsächlich. Es war dieses Gesamtpaket, es waren dann auch die Gespräche, ne? Also witzigerweise zwischendrin kam dann jemand, hat mir ganz stolz gezeigt, dass sie Müll trennen. Es war so
Absurd dann, ne?
absurd, weil dann waren die da so stolz und ich dachte so, okay, aber das ist hier ja auch egal. Also das war so mein Moment, so okay. Und dann auch die Gespräche, ich glaube, es krass war dann auch die Gespräche. Gab ja diesen kurzen Moment, wo dann ja auch die Leute kamen, meinten, you wanna buy gold, you wanna buy gold. Und dann musste ich ja nun meine kleine Notlüge aufdecken und sagen, dass ich gar kein Gold kaufen möchte, sondern dass ich einfach quasi im Bereich arbeite und das einfach mal verstehen wollte. Und im ersten Moment war es dann so ein bisschen komisch, weil die dann kurz auch natürlich sauer waren, weil Geld ist für die das Allerwichtigste, alles andere ist im ersten Moment total egal. Aber ich glaube, dass sie dann auch gemerkt haben, dass meine Persönlichkeit, also ne, dass ich quasi in Peace gekommen bin. Und dann passierte eigentlich was ganz Schönes, weil dann kamen immer mehr Menschen zu mir und ich hatte ja nun meine Dolmetscherin, ging es ja dann wieder gut, die war dann wieder da. Ganz viele, die eben mit mir geredet haben. Und es war, ich glaube, das nochmal gepaart hat dann auch ein bisschen diese Hoffnung mit reingegeben, weil ganz klar, den Menschen ist absolut bewusst, in was für einer Situation sie sind. Denen ist absolut bewusst, wie der internationale Goldpreis ist und wie wenig sie davon bekommen. Denen ist absolut bewusst, dass Quecksilber hochgiftig ist und sie sich und ihrer Gesundheit damit wirklich Schlimmes und auch der Umwelt Schlimmes damit antun. Und die hatten so viele Ideen und am Ende ist es ja genau dasselbe wie jeder andere Mensch auch. Sie wollen halt einfach gesehen und angehört werden, weil die finden ja überhaupt nicht statt. Also in der Kommunikation und die sind ja gar nicht Teil. Die haben keinen Namen, kein Gesicht. Die sind einfach quasi in der Kommunikation rund um Gold und Schmuck finden die einfach nicht statt. Und es waren trotzdem alles ganz, ganz stolze Menschen, die ihre Geschichten hatten und auch Ideen hatten und ganz klar auch gesagt haben, was sie brauchen, damit sich Dinge verbessern und verändern können. Und ja, und das war, glaube ich, diese Gesamtsituation. Es war.
Und das ist ja ein Wahnsinns-Insight, weil ich glaube, das wird ja oft unterschätzt, wenn man darüber liest oder darüber hört, dass man denkt, aufgrund sozusagen der fehlenden Bildungssysteme, dass die Menschen eben nicht genau wissen, wie die Gesamtsituation ist, ne? Oder in was für einer Gefahrenlage sie sich befinden. Und das zeigt ja schon auch, dass dieses Zuhören und dieses dort in die Communities reingehen, reden, dass das so ein ganz, ganz wichtiger Wert ist. Jetzt hättest du ja, das habe ich mich eben gefragt. Also du warst da, du stellst fest, oh Gott, das ist alles total furchtbar. Da hängt auch noch, das war ja so ein, wie so ein Blitz dann in deinem Kopf, glaube ich, da hängt auch noch die Familie mit drin. Man hätte ja sagen können, so, jetzt drehe ich mich um, weg mit dieser ganzen Scheiße, mit allem, was damit zusammenhängt, weil das ist ja furchtbar. Du hast aber ja das Gegenteil gemacht. Du hast ja das genommen und die Scheiße sozusagen wieder zu deiner Art von Gold gemacht. Glaubst du, dass das so war, weil es dieses schon sehr verbindende Stück gab in dem, also mit deinem Vater, der ja irgendwie immer mit in diesem Boot saß Oder was glaubst du, was war's?
Beides. Also, aber das spielt eine ganz große Komponente. Das habe ich aber erst später herausgefunden, weil zu diesem Zeitpunkt in der Mine war ich ja erst 26. Und da war ich mir darüber noch nicht so bewusst. Ich glaube, im ersten Moment war es wieder so mein Gerechtigkeitssinn, mein Verantwortungsbewusstsein auch. Ich habe dazu mit Düsen Tekkal neulich gesprochen. Das fand ich total schön, weil sie gesagt hat, in ihrer Kultur gibt es dieses Auge Pfau, also das Pfauenauge, was einen daran erinnern soll, dass wir eine Verantwortung haben. Und wir haben eine Verantwortung. Und die müssen wir tragen, ob wir handeln oder nicht. Wir müssen auch für unser Nichthandeln die Verantwortung tragen. Und es hat immer was in mir gemacht, weil ich glaube, das war es, weil ich dachte, ich hatte einen ganz, ganz kurzen Impuls zu sagen, okay, zum Glück ist die Firma pleite, zum Glück ist alles ciao. Aber dann war es so, naja, aber Moment mal, du warst doch hier und du hast es doch gesehen. Also du kannst jetzt nicht einfach gehen und so tun, als wäre das gar nicht da, weil auch dafür muss man seine Verantwortung tragen, wenn man so handelt. Und das war, glaube ich, so ein Moment, der da war. Und dann war aber, das ist das, was ich erst im Nachhinein beschreiben konnte, ne? Dieses Missing Piece in dieser Familiengeschichte. Also was ist meine Aufgabe da drin? Und wie kann ich auch Dinge wieder gerade rücken oder auch gewisse Dinge vorantreiben, die vielleicht meine Familie oder vor allen Dingen auch mein Vater nicht machen konnten. Und mein Vater war, rede ich auch ganz offen drüber, klassisch alte Schmuckschule. Also früher war die Schmuckindustrie sehr, sehr klein und da gab es halt einfach Praktiken, wie Dinge getan wurden. Und da war mein Vater ganz normal mit drin. Und die waren nicht immer korrekt und die waren nicht immer cool. Und es war gerade für mich, glaube ich, auch schwierig anzunehmen, auch dann, ne, auf dieser Reise, wo ich auch meinen Vater besser kennengelernt habe und auch die Art und Weise, wie so ein Unternehmen auch funktioniert hat. Und ich glaube, das war schon auch für mich. Und da kommt man dann vielleicht auch wieder zum Punkt und Neuanfang, auch so die Geschichte der Familie neu zu schreiben, umzuschreiben und neu zu schreiben.
Toll. Hast du das präsent, wenn du so darüber redest, was das für ein krasses Ding ist? Also ich habe jetzt gerade noch mal gedacht, weil es ist ja nicht nur dieses, da steht eine Frau auf für eine Ungerechtigkeit in der Welt. Sie verwandelt ein bestehendes Thema sozusagen, was ja aus, ne, also Schmuck würde ja nicht verschwinden, sondern aber du hast es ja genommen und verwandelst es in etwas Positives und on top hast du ja noch dieses Thema mit der Familiengeschichte damit drin, was du dann für dich neu geschrieben hast. Wenn du so darüber redest, weil ich habe ein bisschen Gänsehaut, ist dir das klar? Also merkst, hast du das präsent, was das für ein krasser Batzen war, den du für dich sozusagen so umgewälzt hast?
Ich habe das nicht immer präsent, weil oft bin ich auch dann in meinem Alltagsschwumm und ne, und der klare Fokus ist nach wie vor, diese Industrie zu verändern. Aber ich habe meine Momente, ich schreibe viel und ich gehe auch regelmäßig einfach zu einer Therapeutin, jetzt gar nicht akut, aber um gewisse Dinge einfach auch vorbeugend zu besprechen. Und da ist mir das schon klar, was das auch für eine Aufgabe ist und was das aber auch für ein Geschenk ist. Und ich merke das oft, ich bin ja auch selber Mama, dann in der nächsten Generation, also im Umgang mit meinem Sohn, was für ein Batzen ich auch auflöse und was, ne, das ist auch nochmal so eine On-Top-Arbeit. Und es gibt so Momente, und das finde ich, ist auch nochmal wichtig, auch das Thema Neuanfang, weil ich es vorhin gesagt habe, und Energie, es gibt Momente, wo ich wirklich erschöpft bin und da sitze und denke, boah, ich bin so erschöpft und dann guckt man sich um und dann ist ja immer Instagram auch so ein gefährliches, weil alle sind immer voller Energie und diese ganzen Unternehmer und Unternehmerinnen. Und manchmal sitzt du da und denkst, ich habe diese Energie gerade überhaupt nicht. Aber das spielt dann natürlich mit rein. Und gerade wenn man Unternehmerin ist und nicht gründet, um jetzt irgendwie den Exit zu machen oder, ne, dann machst du so viel Arbeit die ganze Zeit und das ist natürlich auch einfach wahnsinnig anstrengend.
Ja, und was, wozu man auch, das finde ich auch gut, dass du es erwähnst, wozu man auch stehen soll und auch darf, ne, und auch in Instagram, dass es eben diese Tage gibt, wo man nicht auf der energetischen Überholspur unterwegs ist. Dieser Punkt, die Schließung der Minen. Also da bin ich nochmal krass hängen geblieben, weil da gibt es einen Instagram-Post dazu von dir, da hast du geschrieben, seit 10 Jahren höre ich, das wird nicht klappen, das geht nicht, das macht keiner mit, das System macht nicht mit, die Wirtschaft nicht, die Regierung nicht. Dieses Jahr haben wir eine Mine geschlossen und gerade jetzt in diesem Moment werden 2 weitere geschlossen. Geschlossen bedeutet, sie werden zugeschüttet, damit sie neu genutzt werden können. Besserer, sicherer, ertragreicher, nachhaltiger. Warum konnten wir eine Mine schließen, schreibst du? Weil die Communities und die Lokalpolitik fest an unserer Seite standen und nicht Nein sagen. Nicht das geht nicht rufen, sondern laut Ja gesagt haben. Du löst es auf am Ende und sagst, du hast es durch das Vertrauen herausgefunden, ne, in diese Partnerschaften und weil du dich nicht von einem Nein hast abhalten lassen. Warum hören wir verdammt noch mal so oft dieses Nein? Warum gibt es so viel, das geht nicht, nein, das kann man nicht, nein, das war schon immer so? Oder ich habe eben auch noch mal gedacht, so dieses, worauf ich öfter auch stoße, ist durch die vegane Ernährung ganz oft so, ja, aber man kann ja auch, ja und nein, man kann das ja nicht ganz weglassen. Also es gibt ja ganz viele so Themen, wo man immer so ein Nein hört, dass man manchmal auch, also ich habe manchmal tatsächlich so eine Lücke dann da, obwohl ich eigentlich schlagfertig bin, das immer wieder so zu widerlegen. Also warum gibt es so viel Neins? Warum hören wir die dauernd?
Ich glaube, dass das was ganz Persönliches ist, wenn Menschen und damit Gesellschaften und Organisationen Nein sagen. Ich glaube, dass das ganz viel mit Angst zu tun hat und mit Festhalten. Und es passiert ja viel und wir können viel tun. Und ich glaube, dass, und das ist natürlich total schwierig und man muss auch mal ganz doll aufpassen, wenn man sowas sagt. Wir sind natürlich alle, wir haben alle unsere Päckchen und wir haben alle unsere Geschichten und wir haben alle unsere Kindheiten und auch kollektiv als Gesellschaften haben wir diese Päckchen und all das, was wir mittragen und Glaubenssätze, die wir mittragen und so. Und ich glaube, dass diese Angst vor Veränderung und diese Angst, Dinge loszulassen, die ist so stark verankert bei uns, dass wir lieber daran festhalten, so wie es ist, ist es doch eigentlich ganz okay, als dass wir diesen Mut aufbringen zu sagen, wir gehen jetzt diesen einen Schritt weiter und wir fallen da einfach mal rein und gucken, was passiert. Und ich habe das in einem anderen Interview schon mal gesagt, wir denken, glaube ich, immer, oder viele Leute denken, dass etwas loszulassen ein Verlust bedeutet, dass man etwas verliert. Aber wir gehen gar nicht mit der Annahme, dass hinter diesem Loslassen ganz viel Gewinn stecken kann. Für jeden Einzelnen und aber auch für uns als Gesellschaft oder als System. Aber ich glaube, diese Angst davor, diese Berechtigung nicht mehr zu haben. Und ich finde es ganz schön, was du gesagt hast, auch mit dem Vegan. Oder generell verstehe ich immer nicht, wie Menschen sich anderen Menschen gegenüber, die Dinge tun, immer so aufregen können. Ich denke immer, wie kann man, aber ich glaube, es ist ein, wenn du vegan isst, dann hat derjenige, der nicht vegan ist, gleich Angst um sein Würstchen. Der denkt dann gleich, um Gottes Willen, ich darf jetzt kein Würstchen mehr essen, weil du eine vegane Bulette isst. Und das ist so ein Paradoxum, wo du denkst, und ich glaube, das, was uns fehlt, ist Vertrauen und Mut. Und diese beiden Komponenten könnten uns aufzeigen. Und ich glaube auch ganz ehrlich, ich meine, jetzt wird es hier vielleicht auch ein bisschen zu spirituell, aber all diese Dinge, die da draußen gerade passieren, die werden nicht aufhören zu passieren, bis wir es hinkriegen zu springen und zu sagen, okay, wir machen es jetzt mal ganz anders. Und wir werden herausfinden, dass dahinter ganz viel Freiheit und ganz viel Gewinn steckt. Und ich glaube, dafür muss man sich aber auch eben auf so eine Reise zu sich selber und mit sich selber und so be beschäftigen. Und ich sehe ja auch dieses, also jetzt um nochmal auf das Thema zu gehen, warum bei mir, als ich dann von dieser Mine wieder weggefahren bin und ja dann diese Veränderung und was ich da alles gemacht habe, was man ja gar nicht im Einzelfall jetzt so durchgehen muss, aber es war von Anfang an, nein, das wird nicht funktionieren. Und das lag, glaube ich, daran, dass die Menschen auch die Vorstellungskraft nicht hatten, sich vorzustellen, wie sieht denn eine Welt aus, in der keine Mine mehr operiert? da ist dahinter gleich nur, dann haben wir kein Gold mehr, Punkt. Und dann hört es auf, weiter zu denken. Eben, und ich glaube, das macht eben auch den Unterschied zu einem Entrepreneur, der sagt, naja, lass es uns doch mal ausprobieren. Und um ehrlich zu sein, wenn es am Ende nicht funktioniert, ja, dann gehen wir halt wieder auf Los zurück. Also dann können wir ja immer noch Gold aus Minen holen.
Tolle Antwort. Ich finde das gar nicht zu spirituell. Ich glaube nämlich, also ich glaube, diese Sichtweise geht gar nicht, ohne dass da auch ein spiritueller Gedanke mit drin ist. Lass uns nochmal, also oder lass uns nicht nochmal, sondern was du auch nochmal, was für mich auch nochmal so ein Augenöffner war, also es gibt gar keinen nachhaltigen Schmuck. Ne? Also dieser Trend mit diesem nachhaltiger Schmuck. Hol uns da nochmal, weil ich das ganz, ganz wichtig finde, für einen kurzen Moment ab. Und auch dieses, also das Konsumieren oder das Kaufen des Schmucks geht ja nicht weg. Jetzt kann man sich dafür entscheiden und sagen, ich glaube ja eh, Menschen entscheiden sich immer mehr für Unternehmen, wo klar ist, da steht Person X und Y dahinter und die ist gut aufgestellt und die finde ich gut und deshalb kaufe ich der ihre Sachen. Das passiert ja bei dir in Perfektion. Wenn man das jetzt aber nicht hat, worauf zu achten ist, das fände ich nochmal wichtig.
Genau, also mir geht es wirklich dabei um ein Wording, und mir geht es, genau, also nachhaltiger Schmuck ist, wie alles andere, Nachhaltigkeit ist im Trend. Und Nachhaltigkeit ist aber natürlich nicht im Trend, weil wir so viel an die Veränderung glauben, oder sondern weil schlaue Marketingfirmen sich überlegt haben, das ist jetzt der nächste Verkaufs. So, wenn wir verkaufen wollen, müssen wir nachhaltig sein. Das ganze Konzept funktioniert dahinter natürlich nicht, weil unser Konsumverhalten muss sich verändern. Und ich bin die Letzte, die sagt, dass wir nicht mehr konsumieren sollen, weil ich glaube ganz fest daran, dass ein bewusster Konsum und ein verantwortungsbewusster Konsum die Probleme dieser Zeit angehen kann, indem wir Impact schaffen, also indem der Konsum eine positive Wirkung auf die Themen hat, mit denen wir uns einfach auseinandersetzen. Deswegen, ich bin absolut pro Konsum, aber pro verantwortungsvollem Konsum. Jetzt zu pushen und zu sagen, es ist alles nachhaltig, 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 um Verkaufszahlen in die Höhe zu treiben, ist natürlich der falsche Weg, weil es, man kann ja, guck mal, also gerade das Thema Gold, das ist so komplex, das kriegen wir jetzt in einer Stunde hier auch nicht hin. Das heißt, der Konsument ist total aufgeschmissen, weiß ja überhaupt nicht, worauf soll er achten, liest, es ist nachhaltig und kauft. Und das Problem daran ist, dass es den Wandel eher abhält, weil man sich eben nicht damit auseinandersetzt als Unternehmen, wo ist wirklich meine Verantwortung. Das heißt, ich bin immer total, und es gibt Schmuckmarken da draußen, die ich sehr begrüße, weil sie nämlich einfach Schmuck verkaufen und es erfolgreich, und die reden nicht über Nachhaltigkeit, weil sie sind nicht nachhaltig. Und das ist auch fair enough. Also, ne, verkauf deinen Schmuck, mach das, du musst den Weg nicht einschlagen, wenn du das persönlich nicht möchtest. Aber dann steh auch dazu. Und da bin ich total fein, weil ich denke, es ist ja dann immer noch die Entscheidung von Konsumenten zu sagen, ich gehe den Weg oder ich geh den Weg. Aber es gibt natürlich Brands, die sich ganz viel mit dem Wandel beschäftigen, die sich neu aufstellen wollen, die Unternehmen von morgen sein wollen und die eben mit dem, was sie tun, die Probleme dieser Zeit angehen wollen. Und ich finde es da fast schon gefährlich, wenn du dich als Marke da reindrängst und sagst, wir springen jetzt einfach auf den Zug auf, ohne wirklich aufzuklären. Und warum ich immer sage, es gibt keinen nachhaltigen Schmuck, ist, wenn man Nachhaltigkeit als Begriff nimmt, ist, der kommt aus der Forstwirtschaft. Also nachhaltig bedeutet, dass Rohstoffe, die nachwachsen, so quasi mit denen so umgegangen wird, dass die Generation, die nach uns kommt, genauso viel hat wie wir. Also man kann nachhaltiges Holz haben, man kann nachhaltige Baumwolle haben, also alles, was nachwächst. Alles, was nicht nachwächst, kann per se schon gar nicht nachhaltig sein, weil es ist weg, wenn wir es benutzen. Es bleibt nichts mehr für die Generation danach. Und deswegen sage ich immer, es gibt keinen nachhaltigen Schmuck. Es gibt verantwortungsbewussten Schmuck oder es gibt Schmuck, der quasi Impact schafft. Und trotzdem als kleinen Tipp, das ist auch das Coole an Schmuck und das Coole an Gold. Wenn es darum geht, jetzt für die Zuhörerin, was kann ich eigentlich machen? Es gibt eigentlich immer die Möglichkeit, mal zu gucken, was habe ich schon, was hat vielleicht meine Familie schon, ne? Meine Oma, meine Mutter. Und da zu schauen, okay, selbst wenn es vielleicht nicht so der Stil ist, man kann Schmuck umarbeiten. Man kann sagen, hey, wir fassen die Steine aus, wir schmelzen das Gold ein, wir machen daraus etwas, was dir gefällt, was du tragen kannst. Es muss nicht immer neu, neu sein, sondern man kann eben auch schauen, was ist da. Und das ist, glaube ich, der erste Schritt hin zu verantwortungsvollem Konsum, zu gucken, hey, ich habe total Bock auf einen Ring und ich möchte auch einen tollen Ring und einen großen Ring, aber ich kann erst mal gucken, was ist überhaupt noch da, was kann ich daraus machen und dann im zweiten Schritt weiter gucken.
Was würdest du sagen, Guya, bei dem allem, was da in deinem Leben so stattfindet, an wichtigen Themen, an Unternehmungen, an Präsenzen, was tust du bei alledem, was besonders wichtig ist für dich?
Das ist eine gute Frage. Tatsächlich war ich jetzt im Juli in Uganda. Ich habe ja so Flugangst. Nach wie vor habe ich Flugangst. Deswegen sind solche Reisen für mich immer echt so uff. Ich habe aber gemerkt, dass mir das total gut getan hat, weil ich bin natürlich in meinem Alltag, ne? Ich bin Unternehmerin, ich habe ein Team, ich beschäftige mich viel zu viel mit Dingen, mit denen ich mich nicht beschäftigen möchte, mit Inventuren und Zahlen und Erfolgs- und Verlustrechnungen und solchen Themen. Und auch ich habe meine Panikmomente, ne? Wenn ich merke, okay, wir verkaufen zu wenig, es klappt alles nicht, wir kriegen zu wenig Aufmerksamkeit, wie schaffen wir das alles und so. Und was mir richtig, richtig gut tut, was ich zu wenig mache, aber immerhin weiß ich, dass es mir gut tut, ist immer wieder dieses Reconnecten, also das Zurückgehen zu dem, warum ich tue, was ich tue. Und das habe ich im Juni gemacht. Gegen meine ganzen Ängste bin ich nach Uganda, in unsere Projekte, wo auch mein Partner Steven ist, mit dem ich das alles machen kann. Und es hat mich so aufgeladen und es hat mir so viel Energie gegeben. Ich habe gemerkt, also der Flug war eine Katastrophe, aber als ich da angekommen bin und da stand und es hat mir einfach so viel, ja, Energie gegeben, dass ich das auch tatsächlich mehr machen möchte. Und ich muss jetzt nicht die ganze Zeit nach Uganda fliegen dafür, aber ich merke zum Beispiel, dass dieses sich auch sich zu bilden, also weiterzubilden und da reinzugehen, zu lesen, zu fühlen, spazieren zu gehen, einfach mal dieses blöde Handy wegzulegen. Also ich muss sagen, das ist meine größte Challenge, ist dieses Handy weglegen, um sich einfach immer und immer wieder mit dem zu verbinden, was die Motivation ist für das, was man tut.
Ist das auch das, der würdest du sagen, so der mitgrößte Vorsatz fürs neue Jahr, immer wieder diese Momente finden, wo du dich mit der Motivation verbindest?
Also mein allergrößter Vorsatz dieses Jahr, das habe ich auch meinem Mann gesagt, ist dieses Handy irgendwie wegzubekommen aus meinem Leben. Oder zumindest verantwortungsvoll damit umzugehen. Und eben die Zeit, die ich manchmal am Handy verbringe, dafür zu nutzen, sich wirklich zu connecten und in dieses Vertrauen zu gehen. Und auch zu verstehen, ich glaube, das müssen wir als Gesellschaft verstehen, dass wir alle, also bis auf ein paar Menschen in dieser Gesellschaft, nicht an offenen Herzen operieren und dass wir Zeit haben, durchzuatmen.
Ich wiederhole noch mal den schönen Satz, den du gesagt hast. Wir haben die Zeit, um durchzuatmen. Da ist unsere Verbindung gerade ein bisschen schlecht geworden. Deshalb will ich den noch mal wiederholen, dass wir den auch unbedingt drin haben, weil ich glaube, dass der wahnsinnig wichtig ist. Was brauchst du, um glücklich zu sein?
Ich brauche zwei Dinge, um glücklich zu sein. Ich brauche tatsächlich meine Familie um mich herum, mein Kind in meiner Nähe. Ich bin keine Gluckenmutter, aber ich bin glücklich, wenn es so um mich herum ist. Da fühle ich mich gut. Und ich brauche es, an meiner Vision arbeiten zu können. Ich bin tatsächlich jemand, der sehr, sehr glücklich ist, wenn ich daran arbeiten kann. Und es hat lange gebraucht, das auch zu akzeptieren. Es war für meinen Mann auch ein langer Prozess, das zu akzeptieren, dass mich Arbeiten sehr glücklich macht.
Ich lache so, weil ich teile das ganz gut verstehen. Die letzten drei, Guya, was glaubst du, wovon haben wir zu viel?
Wir haben zu viel Ego. Wir haben zu viel Ego.
Was glaubst du, was brauchen wir mehr?
Vertrauen und Mut.
Und das zeigst du so schön mit deiner Geschichte. Ich finde es auch schön, dass man das sehr viel liest, wenn es um dich geht, diesen Punkt mit diesem Vertrauen. Das finde ich total gut. Was hast du in der letzten Zeit gelesen oder auch gesehen? Also ich frage eigentlich immer nach einem Buchtipp, der dich besonders inspiriert hat oder dich in deiner Geschichte auch vorangebracht hat. Es muss aber kein Buch sein. Es kann auch ein Film, ein TED-Talk oder vielleicht eine Person sein, auf die du verweisen möchtest.
Tatsächlich habe ich was gemacht, was zu meinen Vorsätzen ist. Es ist ein Buch. Es ist jetzt kein Lesebuch. Es heißt das 6-Minuten-Erfolgsjournal. Das habe ich gemacht, ganz bewusst, um mich auf meine Vorsätze vorzubereiten. Und da geht es um Werte. Und das fand ich wahnsinnig inspirierend, um zu schauen, welche Werte sind meine Werte. Und welche lebe ich davon noch nicht genug und fühle daher manchmal eine Disbalance. Und es war ein ganz, ganz spannender Prozess, weil der Wert, der dabei rausgekommen ist, den hätte ich im Leben nicht erwartet. Das war die Harmonie. Die Harmonie, die mir fehlt. Und das war, fand ich sehr inspirierend. Und dieses Buch hilft einem wirklich auf angenehm, kurzweilige, aber trotzdem tiefe Art und Weise, sich ein bisschen wieder damit zu beschäftigen, auch diesen Wert bewusster im Leben wieder zu integrieren. Das hat mich sehr, sehr inspiriert.
Schön, ein toller Tipp zum Ende. Guja, ganz, ganz lieben Dank, dass du da warst. Das war ein sehr tolles Gespräch mit dir, eine tolle Stunde. Ich danke dir für deine Zeit und für die ehrlichen Antworten.
Danke dir.
Wir bedanken uns sehr fürs Zuhören und fürs Dabeisein und wir bedanken uns vor allem bei Guja für ihre Zeit, die ehrlichen Antworten und das offene Interview. Wenn das Mikrofon aus ist, dann schnacken wir manchmal immer noch so 5 Minuten weiter und wir haben uns nochmal ausgetauscht und für mich ist das natürlich immer besonders schön zu hören, wenn sich die Gästinnen auch wohlfühlen und mit dem Interview zufrieden sind. Das ist für mich ehrlich gesagt immer eine sehr wichtige Messlatte und das war auch hier der Fall. Von daher sind wir beide, glaube ich, sehr glücklich und zufrieden aus diesem Gespräch herausgegangen. Ich freue mich, wenn ihr diese Folge weiterempfehlt, weil ich glaube, dass Guja ein besonderes Vorbild für Frauen, für UnternehmerInnen, für Unternehmertum, für Gerechtigkeit, für Nachhaltigkeit in dieser Welt sein kann. Ich finde es sehr inspirierend und ich freue mich, wenn ihr eure Learnings aus dem Gespräch mitnehmt. Alles Weitere wie immer unter www.personalitymac.com. Wir freuen uns sehr, wenn ihr euch für das Personality Mac Abo interessiert. Da findet ihr alle Infos auch auf der Startseite und ihr könnt das Abo über Steady für 6 € im Monat abschließen. Wer das tut, kann dann außerdem in das wunderbare schriftliche Interview mit Guja, wo wir nochmal über ein paar andere Themen gesprochen haben, reinlesen. Alles Liebe, vielen Dank und bis zum nächsten Mal, eure Simone.